Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 308.
Deutschlandradio Berlin. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Gentin in Sachsen-Anhalt.
Das kann man aber auch netter sagen.
Also gut, heute live aus der Perle am Kanal.
Gentin wurde schon in DDR-Zeiten die Perle am Kanal genannt. Unser Elbhavel-Kanal ist ja ein recht ökologisches Flusswerk, zwar gebaut, aber trotzdem sehr bewachsen. Oder von diesen ganzen Ortschaften am Kanal war Gentin die kompakteste, die relativ schönste Stadt.
Gentin war und ist eine Waschmittelstadt. Zu DDR-Zeiten konkurrenzlos.
Spee war von der DDR das Persil des Ostens.
80% der Vollwaschmittel, die uns immer wieder neue Wäscheblüte bringen, kommen aus Gentin. Kommen aus dem VEB-Waschmittelwerk, gelegen am Elbe-Havel-Kanal.
Wir waren alle Mann zufrieden, als Henkel diesen Standort wieder übernommen hat.
Gentin ist kein Tourismuszentrum, räumt die Stadt freimütig ein. Aber im September gibt es wieder das Kartoffelfest. Die Deutschlandrundfahrt live aus dem Hotel Müller in Gentin mit Nana Brink und ihren Gästen.
Es ist auch wirklich nett, auch wenn es draußen ein bisschen regnerisch ist. Aus Gentin kommt Waschpulver und Gentin liegt in Sachsen-Anhalt direkt hinter der Grenze zu Brandenburg.
Auf der Reise nach Gentin und wieder zurück nach Berlin ist mir eine Merkwürdigkeit aufgefallen. Die Regionalbahn benötigt für die Hinreise exakt 60 Minuten, für die Rückreise eine Stunde und eine Minute.
Wir erreichen jetzt den Bahnhof Gentin.
Die Ankunft in Gentin.
Sie haben keine leichte Rolle, Wolfgang Bernicke, der Bürgermeister hier.
Also eine Rolle spiele ich hier nicht. Also ich bemühe mich schon, eine Rolle zu spielen.
Aber was ist eine Perle an Gentin?
Also der Glanz ist vielleicht ein bisschen schwach geworden. Und die Geschichte, wie dieser Name nach Gentin kam, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich nehme für mich in Anspruch, den Begriff 1979 mitgebracht zu haben.
Seitdem sind Sie hier Bürgermeister,
richtig, nicht? Ich kam aus Gardelegen und Gardelegener Altmark hat sich mit der Stadt Arnsee immer um diesen Titel Perle der Altmark gestritten. Und nun 70 Kilometer Entfernung, habe ich gedacht, der Name kann ruhig hier rüber. Und da ist dann die Perle am Kanal entstanden. Bei der 30-Jahr-Feier zur Gründung der DDR habe ich diesen Begriff nochmal in die Öffentlichkeit gebracht und habe gesagt, der Perle am Kanal einen neuen Glanz vermitteln. Wir bemühen uns seit Jahren darum und vielleicht wird es mal wieder. Wir hatten schon bessere Zeiten.
Sie haben ja den Kanal erwähnt, da haben Sie auch richtig ausgebaut. Ich habe gesehen, einen Sportboothafen.
Wir sind im Rahmen des Landesprogrammes Blaues Band durch Sachsen-Anhalt zu einem Förderprojekt gekommen und haben mit einem Aufwand von etwa 500.000 Euro einen Sportboothafen gebaut. Gentin ist nun mal auch wasserseitig das Tor zum Land Sachsen-Anhalt. Wir sind fast Brandenburger. Also der Sportboothafen soll uns schon wassertouristisch voranbringen. Er wird gut frequentiert, weil viele Berliner, und das ist meine Appellation an die Berliner, die in Richtung Westen wollen, auf die Elbe, hier die Möglichkeit haben, am Freitagabend noch aufzutanken. Im Umkreis dieser Marina ist alles, was das Herz begehrt, bis auf Bordelle, die haben wir in Gentin nicht, aber alles andere ist da.
Marina Conradi, die Leiterin der Tourismusinformation, ist jetzt hier bei uns am Mikrofon. Und Frau Conradi, es gibt den sogenannten Pfannkuchen-Wanderweg.
Pfannkuchenwanderung gibt es seit 1996. Ein Jahr davor wurde unser Wanderverein gegründet mit 5 Mitgliedern, aber derzeit sind es nun schon weit über 50. Und heute waren es insgesamt 75 aktive Wanderer, die diese Strecke 10 Kilometer bis zum Ortsteil Mützel gewandert sind.
Also von hier aus 10 Kilometer, richtig.
Vom Bahnhof Gentin, 12.30 Uhr geht's los, richtig mit Wanderführer. Und ich denke mal, der Wanderer hat jedes Wetter gern, auch schlechtes Wetter. Es kommt nur darauf an, wie man angezogen ist.
Pfannkuchen. Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen erklären, den Begriff, weil Pfannkuchen ist ja nicht gleich Pfannkuchen. Also welcher Pfannkuchen meinen Sie denn? Es gibt ja Eierkuchen und Pfannkuchen und die Österreicher sagen Palatschinken. Um was für ein Gebäck handelt es sich?
Also ein aus Hefeteig gebackener Teig, der dann ingefüllt ist mit Marmelade oder Pflaumenmus. Die gibt's dann am Zielort in Mützeln. Also erstmal muss man ein bisschen wandern. 10 Kilometer ist die Strecke lang und da geht's dann in die Wälder. Und dann freut sich halt jeder auf diese Stärkung, frisch gebackene, selbstgemachte Pfannkuchen.
Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, ganz einfach. Man kann ja nicht nur einfach einen Wandertermin ansetzen, sondern man muss versuchen, die Leute mit jedem Mal mit einem bestimmten Thema zu befassen. Und ich denke mal, Pfannkuchen, wir sind noch nicht allzu weit vom Jahresende entfernt, da gab es auch Pfannkuchen, finde ich eine gute Idee.
Es gibt nicht nur Pfannkuchen, sondern auch Kartoffel, ein Kartoffelfest.
Ja, wie wir alle ja wissen, hat ja Friedrich der Große, der genannt auch der alte Fritz, die Kartoffel 1770 in Deutschland eingeführt, unter anderem auch bei uns hier in der Region. Also Kartoffel, irgendwas zu suchen, zu finden als Einzigartigkeit, um die Hungersnot um 1770 zu entgehen. Ja, und genauso haben wir auch 1993 da gesessen, irgendetwas zu suchen, eine Präferenz. Ja, und nichts lag so nah als die Kartoffel.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann Kartoffel verkauft? Gibt es eine Kartoffelkönigin, vielleicht Reibekuchen oder sonst was?
Also Kartoffeln aller Art. Spezialitäten, ob das nun der Reibekuchen ist, Pommes, alles, was man sich denken kann, was man aus so vielen Kartoffeln halt herstellen kann. Dann geht's weiter mit Kartoffelwettkämpfen. Man soll ja nicht nur speisen, sondern sich auch hinterher ein bisschen bewegen. Kartoffelwettschälen ist da sehr stark angesagt. Seit 2004 haben wir eine Kartoffelkönigin, die dann dementsprechend auch unser Kartoffelfest dann bewirbt.
Das ist wann immer?
Jedes Mal am dritten Wochenende im September. Traditionell.
Traditionell. Sie haben schon gesagt, dass Sie sich richtig hingesetzt haben und überlegt haben, wie können wir unsere Stadt denn touristisch ein bisschen bekannter machen. Sie haben werben selber auf Ihrer Website damit, dass Sie kein Tourismuszentrum sind. Das ist sehr freimütig, ehrlich, hat man selten sozusagen, wenn man Werbung macht. Ist es nicht sehr schwierig in so einer Stadt, die ja auch mit einer Arbeitslosigkeit von 24% beladen ist, überhaupt sowas wie Tourismus auf die Beine zu stellen?
Ja, das ist richtig. Aber wenn ich bedenke, dass der Tourismus in Gesamtdeutschland eine sehr große wirtschaftliche, kulturelle, soziale und gesellschaftliche Bedeutung hat und aber auch vom Arbeitsstellenmarkt her das größte Potenzial bietet, mehr als in der Automobilindustrie oder im Baugewerbe. Und wenn wir hier sehen, wir haben hier circa 200 Betten in der Stadt Genthin mit knapp 25.000 Übernachtungen. In der Region sind es dann auch schon 48.000. Das umgerechnet, da gibt es eine bestimmte Zahl, sind das 500 Arbeitsplätze. Und ich bin der Meinung, man muss um jeden Arbeitsplatz kämpfen.
Am besten mit solchen Ideen wie Pfannkuchen und Kartoffeln. Herzlichen Dank, Marina Konradi, Leiterin der Tourismusinformation. Eckhard Neumann ist pensionierter Mathematiklehrer und Leiter des Amateurtheaters in Genthin. GAT nennt sich das auch. GAT, G-A-T, Genthiner Amateurtheater.
Seit Kindergarten aber Theater gespielt. Und dann hat mir das Spaß gemacht. In der Schulzeit hatte ich plötzlich eine eigene Gruppe am Hals. Die Lehrer haben sich nicht mehr drum gekümmert. Ich habe es alleine gemacht und bin dann nie mehr davon weggekommen. Das hat mit Mathematik nun nichts zu tun. Ich kenne Mathematiker, die sind Musiklehrer gleichzeitig und das muss ich nicht beißen. Wer Theater macht, muss nicht unbedingt Germanist sein.
Hat das Amateurtheater eine lange Tradition hier in Genthin? Weil Sie sagten, Sie hätten schon als Kind damit gewirkt.
Naja, ich bin ja kein Urgentiner, aber glücklicherweise darf ich seit 35 Jahren in dieser Stadt wohnen und fühle mich ja sehr wohl. Genthiner Amateurtheater ist in seiner 34. Spielzeit, sieht man mir vielleicht nicht an. Und ist eigentlich ist die Frau Wolf dran schuld, die da hinten sitzt.
Ja, die Frau Wolf, die Stadträtin.
Gar nicht ich mal. Und durch eine ganz dumme Idee, oder eigentlich auch glückliche Idee, ist die Sache mit dem Theater entstanden. Sie suchte nämlich für ihren Jugendclub damals Beschäftigung und holte mich und sagte, junge Leute wollen Theater spielen. Du hast an der Schule schon mal sowas mit Kindern gemacht, versuch doch mal. Wir haben es versucht und versuchen es heute immer noch.
Wie viele Leute spielen mit?
Wir sind zurzeit 37 Leute, die aktiv im Theater sind. zwischen 13 und 70 Jahren. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass das funktioniert mit dieser Altersstruktur. Und ein Teil, ja, wie viel? Zwei Drittel spielen. Aber das ist bei uns inzwischen eine Struktur wie im Berufstheater. Es gibt Leute, die machen nur Technik, nur Ton, nur Bühnenbild, nur Kostüm und andere spielen.
Was spielen Sie?
Na, angefangen hat alles mit großen Bühnenmärchen. Das heißt, erst waren die Märchen klein, die wurden dann immer größer. Dann haben wir großes Schauspiel gemacht. Erstmal hat der Hans Sachs mich beschäftigt. Ich habe in der Schulzeit, wie heute, glaube ich, in den 7. Klassen wird Hans Sachs behandelt. Den habe ich in der Schulzeit auch gespielt. Und wir hatten zur Wendezeit hier, also 1989, ein großes Schauspiel im Repertoire, Der Frieden von Hax nach Aristophanes. 250.000 Jahre alt, antike Komödie. Nur 89 konnte man niemand mit diesem Titel mehr hinterm Ofen vorlocken. Und da ist mir der Sachs wieder eingefallen.
Da wollen wir jetzt auch was hören. Kommt ihr auf die Bühne? Das ist nämlich Stefan Löffler und Ulrike Kister, zwei Schüler. Wir haben jetzt ein kleines Stück von Hans Sachs, einen Ausschnitt.
Da kommt Eulenspiegel, der durchs Land zieht und in eine Wirtsstube und fängt dann an, sich mit der Wirtin zu unterhalten.
Bühne frei für die beiden vom Amateurtheater in Gentin.
Seid mir gegrüßt, Frau Wirtin mild. Ihr seid, die Durst und Hunger stillt, womit man erhält Leib und Leben. Ich bitt euch, wollt mir Herberg geben, die Nacht bei euch zu halten Rast?
Wenn ihr wollt sein ein frommer Gast, so sage ich euch Herberg zu, dass ihr hier halten könnt Nachtruh.
Stefan, Sie haben mit dem Fußball aufgehört, als junger Mann, um Theater zu spielen. Das ist doch ein bisschen verrückt.
Ja, ich hatte, glaube ich, lange genug Fußball gespielt. Also ich hatte, glaube ich, 10 Jahre, seit ich klein war, gespielt und wollte dann einfach mal was anderes machen, weil ich mich für viele Sachen interessiert habe und Theater war auch was davon. Das hatte ich in der Schule kennengelernt und wollte es dann auch ein bisschen mehr machen, nicht nur einmal im Jahr in der Schule.
Was fasziniert dann an solchen Texten?
Also die Sprache, finde ich, ist sehr interessant und man übt sich auch mit Sprache umzugehen, indem man halt viele verschiedene Arten von Sprachen auch aus der damaligen Zeit lernt. Das macht auch Spaß, dann so zu spielen.
Wir üben 1 bis 2 Mal die Woche und ja, für so ein kurzes Stück wie Hans Sachs reichen dann 3 Monate zum Proben.
Wann können wir dann das Ganze sehen, also das ganze Stück in Gentin?
Also das ganze Stück wird seine Premiere haben hier im Hotel Müller bei einer Veranstaltung, die nennt sich Bauernfest. Es ist also so ein mittelalterliches Fest, wo die Leute dann hinkommen können und mittelalterliches Essen und rund ums Mittelalter halt Programm geboten kriegen.
Und wann ist das?
Das ist am 18. und 19. März.
Die Firma Henkel gehört nach Gentin und das Waschmittel Spee gehörte in die DDR und jetzt gehört Spee zu Henkel.
An der Verwirklichung der vom 8. Parteitag der SED beschlossenen Hauptaufgabe haben 1598 Gentiner Waschmittelwerker mit einer stabilen und qualitätsgerechten Produktion ihren Spee-Anteil.
Spee wurde unter diesem Namen sogar bis nach Österreich und Schweden geliefert, in überschaubaren Mengen allerdings. Das Gentiner Waschmittelwerk entstand bereits 1921. Die Düsseldorfer Firma Henkel trieb es Richtung Osten. Otto Schulze, Gentiner Stadtführer.
Zur damaligen Zeit spielten Transportkosten noch eine große Rolle. Henkel suchte in Deutschland einen Quarzsand, um ein Scheuermittel Ater herzustellen. Diesen Quarzsand fand er in Kleden bei Arnsee. Henkel wollte von seiner Verpackung der Kisten weg zur Pappverpackung und baute deswegen in Westerhüsen bei Magdeburg die erste Strohpappfabrik, die es überhaupt in Deutschland gab. Hier wurde auch der legendäre Persilkarton nachher mit erzeugt, mit dem jeder deutsche Soldat in den Zweiten Weltkrieg gezogen ist.
Das Düsseldorfer Werk wurde noch 1945 von US-amerikanischen Truppen besetzt. Ein Drittel des Werkes wurde beschlagnahmt. Das Gentiner Werk wurde in der sowjetischen Besatzungszone vollständig enteignet. Trotzdem nannten die Gentiner den neu entstandenen volkseigenen Betrieb noch immer Henkel.
Zu DDR-Zeiten hat Henkel dann dieses Haus der Werktätigen, das heutige Stadtkultur, ausgebaut. Denn es bekam ja zu DDR-Zeiten jeder ein Mittagbrot, es konnte jeder frühstücken gehen. Auch unterhielt Henkel immer ein Kinderferienlager, das kostenlos war. Und diese ganzen Leute, 1650 Menschen, das heißt, jede Schicht musste 500 Leute irgendwie versorgen und dazu war dieses Haus notwendig.
Beim Frühschoppen hatten wir 3 Potsdamer Biere getrunken und eine Brause. Das hat uns allen gut geschmeckt. Wir sind dankbar, satt und gesund wieder zum Ferienlager heimgekehrt.
Und gefallen hat es euch, ja?
Ja.
Schönen Dank, Frau.
Nach der Wende stand die übliche Frage. Wer will noch Spee angesichts der deutschen Waschmittelvielfalt? Die Henkel-Geschäftsführung interessierte sich zunächst nicht für die Gentiner Produktionsstätte. Die Familie Henkel jedoch entschied anders. Das Werk in Gentin wurde von der Treuhand zurückgekauft. Otto Schulze.
Wir waren alle Mann zufrieden, als Henkel diesen Standort wieder übernommen hat. Zuerst sah es wohl ja nicht so sehr gut aus. Henkel hat diesen Standort übernommen und hat, und das muss man auch mal sagen, Spee übernommen. Spee war von der DDR das Persil des Ostens.
Spee, eben eine Spezialentwicklung.
Volker Bauer, Werksleiter bei Henkel. Zu DDR-Zeiten waren ja hier 1650, haben wir gerade im Beitrag gehört, Menschen beschäftigt. Jetzt sind es noch 300 Mitarbeiter. Warum ist denn eigentlich Henkel überhaupt zurückgegangen?
Naja, es gab sicherlich 2 Gründe dafür. Zum einen, das kam ja in Ihrem Beitrag schon raus, die Familie Henkel hat einfach entschieden, dass das, was früher zu Henkel gehört hat, soll wieder zu Henkel gehören. Der Konrad Henkel, unser ehemaliger Seniorchef, hat hier selbst auch noch vor Ort gearbeitet. Das war sicherlich die gefühlsmäßige Entscheidung und die wirtschaftliche Entscheidung war einfach, dass Spee, das ja Marktführer, ganz klarer Marktführer im Osten war, von Henkel damit übernommen werden konnte und konnte als Markte ausgebaut werden. Und insofern hat man sehr schön Wirtschaftlichkeit und Gefühl miteinander verbinden können.
Gudrun Meinige, Sie sind jetzt Leiterin des Personalmanagements schon ganz lange bei, ja, wie muss ich denn sagen, Spee, Waschmittelwerk Gentin. Warum hat sich denn das Spee gehalten?
Ja, das ist sicherlich eine tolle Erfolgsstory. Mit der Entwicklung dieses Produktes haben sich die Menschen hier in der Region und in der ehemaligen DDR identifiziert. Und es ist eine tolle Sache, wenn man sieht, dass dieses Produkt jetzt auch über unsere Grenzen hinaus vertrieben wird. Da hat Henkel natürlich einen großen Anteil. Es hat es auf das entsprechende Niveau gebracht, marktwirtschaftlich angepasst. Von daher sind wir hier alle stolz, dass das so super läuft.
Ja, dass es auch geklappt hat, weil normalerweise haben ja die Kunden dann nicht ihre alten Produkte gekauft, die alten Ostprodukte. Sie haben ja keine Solidarität gezeigt und vor allen Dingen, sie haben ja auch im Westen Erfolg. Ist da irgendwas Besonderes drin?
Da ist immer etwas Besonderes drin. Ganz klar, die Formel ist natürlich mit der Wende deutlich modernisiert worden und wird auch praktisch, ich sag mal, jährlich oder halbjährlich immer wieder überarbeitet, um die modernsten Produkte, Rohstoffe damit einzuarbeiten. Das, was wir einfach für uns reklamieren, sind einfach, dass wir sehr effektive Waschmittel haben und die ausgesprochen gut die Wäsche auch noch pflegen. Und mit diesem Gesamtanspruch sind wir ganz eindeutig sehr erfolgreich.
Johann Kreuzmann ist jetzt bei mir Archivar, Fotograf und Leiter des Gentiner Stadtarchivs. Und er war so nett, er hat was mitgebracht, nämlich ein ganz wunderbares Heft über Gentin mit vielen alten Fotos. Und da sehe ich, kommen Sie mal, da sehe ich genau das allererste, was uns ja immer hier begegnet, wenn wir nach Gentin kommen, nämlich den Wasserturm.
Der Turm ist stillgelegt, das ist Wahrzeichen der Stadt Gentin und der wurde 1934, 35 im Rahmen der zentralen Wasserversorgung errichtet. Und 1994 wird der Turm stillgelegt und der Stadt symbolisch für eine Mark übergeben und wird heute genutzt vom Kulturverein. Der ist aus Stahlbeton gemacht, also Stahlbetongerippe und die Gefache sind mit rotem Backstein ausgemauert. Und man hat einen wunderbaren Ausblick.
Ja, den Ausblick hätten wir mal gerne gehabt. Da ist nämlich auch ein Café, das hat nur leider zu. Ja,
das Café macht im Frühjahr immer auf und bis früh Mitte Herbst. Die 4 Figuren ringsherum, die symbolisieren also arbeitende Menschen, ja. Und die anderen 4 Figuren hat man nach dem Krieg entfernt, weil sie militaristischen Inhalts waren.
Von dort hätte man auch den Kanal sehen können. Den gibt es wie lange schon?
Der Kanal ist 1743 bis 1746 errichtet worden. Und ich möchte sagen, der Kanal hat unwahrscheinlich das wirtschaftliche Gesicht der Stadt geprägt und des Kreises, ja. Und der Kanal verkürzte die Verbindung von Berlin nach Magdeburg, was ja damals die größte und stärkste preußische Festung war, um 150 Kilometer. Und ständig modernisiert und immer an Gegebenheiten angepasst, wird der Kanal bis heute genutzt. Und man wünscht sich nur, dass die Schifffahrt wieder stärker kommen ist. Aber Schifffahrt ist ja ein Dienstleister und die ist abhängig von Anbieter, also vom Ablader. Ja. Und man kann nur hoffen, dass es wieder besser wird.
Wir zum Beispiel hätten gerne ein Motiv aus Gentin mitgenommen, nämlich diese klassische Persilsäule. Am Marktplatz steht die, da steht mitten davor ein Straßenschild.
Die stand früher eigentlich 50 Meter entfernt an der Ecke zur Mühlenstraße. Der heutige Standort, also der war nicht identisch mit dem früheren.
Aber trotzdem, also man hätte es gerne fotografiert, ja. Und da stand, also für mich etwas unerklärlich. Gut.
Für mich auch, ich kann es nicht nachvollziehen.
Die Jugend in Gentin, Gordon Heringshausen, jüngster Gentiner Stadtrat mit 31 Jahren. Haben Sie ein Jugendhaus in Gentin?
Also wir haben mehrere Jugendhäuser und mehrere Jugendeinrichtungen. Wir haben den Jugendclub Süd5, wir haben das Thomas-Morris-Haus, wir haben Jugendeinrichtungen, die vom DRK getragen werden, von den Kirchen, wir haben...
Kommen die Jugendlichen da auch hin, wirklich?
Also ja, die Einrichtungen werden sehr hoch frequentiert. Wir haben 1300 Jugendliche in Gentin, also im Alter von 7 bis 17 Jahren. Und die Einrichtungen werden täglich frequentiert. Ich denke, da dreht sich so um 200 bis 250 Besuche. Probleme sind schon bekannt. Ich weiß auch, wo
Ja. Klemmt,
ne? Wirklich, ja. Und klemmt tut zum Beispiel daran, dass Jugendarbeit, dass Fachkräfte fehlen, ja. Und deswegen können wir gleich mal einen Aufruf starten an engagierte Gentiner, die bereit sind, auch im Ehrenamt mitzuarbeiten, die sagen, okay, ich möchte was machen. Jugend ist unsere Zukunft. Das ist also eine Investition wie in ein neues Auto, ja, was lange fahren soll. Und deswegen, wer also Lust hat, sich einfach beim Sozialausschuss melden oder bei mir. Wir machen was gemeinsam.
Na wunderbar, den Aufruf lassen wir einfach stehen. Herzlichen Dank, Gordon Heringshausen, der jüngste Stadtrat hier.
SWR 2, Blick in die Zeit.
Heute von der Bildungsexpertin Heike Schmoll über das erste deutsch-französische Geschichtsbuch.
Es ist kaum zu glauben, fast ein ganzes Jahrhundert hat es gedauert, bis das erste deutsch-französische Geschichtsbuch Wirklichkeit wurde. Seit Montag ist es auf dem Markt. Der Inhalt entspricht sich bis auf Seitenzahlen und Layout. Es gibt eine französische und eine deutsche Fassung. Vom kommenden Schuljahr an werden deutsche und französische Gymnasiasten in der Abschlussklasse die Geschichte ihres Landes in europäischer Perspektive mit diesem Buch lernen. Es behandelt die Zeit nach 1945 bis zur Gegenwart. Vichy-Regime, Nazi-Vergangenheit, Elsass-Lothringen, das sind nur einige der heiklen Themen, die es zu bearbeiten galt. Auf beiden Seiten war revanchistisches Denken zu überwinden. Für die deutsch-französische Zusammenarbeit ist es ein Meilenstein, denn sie ist in den vergangenen Jahren nicht nur ins Stocken geraten, sondern auch zur Selbstverständlichkeit geworden. Daraus kann leicht Gleichgültigkeit auf beiden Seiten des Rheins entstehen, zumal die baden-württembergischen Eltern an der Rheinschiene nicht gerade bejauchzen, dass ihre Kinder in der Grundschule Französisch lernen müssen. Hätten sich die Bedenkenträger durchgesetzt, die es auf beiden Seiten gab, wäre das Projekt schon in den Anfängen gescheitert. Das gilt auf deutscher Seite übrigens auch für die Kultusministerkonferenz, aber auch auf der französischen Seite waren Widerstände zu überwinden. Ein früherer Erziehungsminister, dem Deutschland durch seine Studienzeit wohl vertraut war, wollte das Buch zunächst nur als zusätzliches Werk für die Lehrer einsetzen, nicht jedoch als nationales Unterrichtswerk für die Oberstufe des Lycée genehmigen. Erst einer seiner Nachfolger willigte ein und wollte das Buch als ordentliches Lehrwerk zulassen. Hätte der deutsche Bevollmächtigte für die deutsch-französischen Beziehungen, der saarländische Ministerpräsident Müller, nicht die anderen Ministerpräsidenten von der politischen Bedeutung überzeugen können, es gäbe heute nicht einmal Vorarbeiten. Die Verantwortung für den Inhalt tragen deshalb die Verlage. Auch wenn die Leitung der Arbeitsgruppen französischerseits beim Bildungsministerium lag, auf deutscher Seite beim Auswärtigen Amt und dem Bevollmächtigten für deutsch-französische Beziehungen. Es handelt sich hier um das erste Geschichtsbuch, das in allen 16 Bundesländern zugelassen ist, nach einem länderübergreifenden Curriculum verfährt und außerdem den neuen, von der Kultusministerkonferenz beschlossenen, bundesweit gültigen Leistungsstandards entspricht. Offensichtlich musste also erst die Grenze unseres Nachbarlandes überschritten werden, um ein erstes länderübergreifendes Schulbuch in Deutschland auf den Markt zu bringen. Unsere Vielländerei hat der französischen Seite so manche Geduldsprobe zugemutet. Denn es war ja nicht damit getan, dass die Genehmigungsverfahren der 16 Länder abgewartet wurden. Es waren auch Änderungen in der französischen Fassung vonnöten, die von der französischen Seite, die im Laufe der Arbeit manche Bestärkung für ihr zentralistisches System erfahren haben mag, bereitwillig vorgenommen wurden. Gleichzeitig musste aber der französische Lehrplan eingehalten werden. Vor allem das unterschiedliche Amerika-Bild beider Länder, die Beurteilung des Irakkriegs und die Haltung der übrigen europäischen Länder haben zu heftigen Meinungsunterschieden in den Arbeitsgruppen geführt. Das gilt auch für die Rolle der Kirchen und deren Umgang mit ihren Verwicklungen in das NS-Regime. Während die Religionsgeschichte in Deutschland ein Pflichtthema im Unterricht der Sekundarstufe ist, wird sie in Frankreich wegen der Trennung von Staat und Kirche im Jahre 1905 nur am Rande behandelt. Noch unversöhnlicher als inhaltliche Differenzen prallten die Unterrichtskulturen beider Länder aufeinander. Herrscht in Deutschland ein interaktiver Unterricht mit Rollenspielen und eigenständiger Erarbeitung von Fragestellungen an bestimmten Dokumenten vor, ist es ein eher lehrerzentrierter, geführter Unterricht in Frankreich. Bevorzugen französische Lehrer methodisch-kartesianische Stringenz und syntheseorientierte Wissensvermittlung, haben sich deutsche Lehrer eher der Eigenständigkeit der Schüler und ihrem persönlichen Urteil verschrieben. Wenn dieses Buch einen zaghaften Anfang für eine gelungene Synthese beider Unterrichtsstile machte, wäre vermutlich den Schülern diesseits und jenseits des Rheins geholfen. Denn deutsche Schüler wirken häufig meinungsstark, aber wissensschwach. Französische wissen zwar mehr, sind dafür aber weniger geübt im eigenständigen Urteilen. Beide Arbeitsgruppen haben erfahren, wie schwierig es war, diese Unterrichtsstile zusammenzubringen. Aber unter den beteiligten Historikern und Schulpraktikern beider Länder hat auch ein wechselseitiger Lernprozess stattgefunden. Schienen die Unterrichtskulturen zunächst unvereinbar zu sein, fing die französische Seite an, in ihren Kapiteln so offene und auf Selbstständigkeit angelegte Arbeitsaufträge zu formulieren, wie sie in deutschen Lehrbüchern üblich sind. Umgekehrt haben sich die deutschen Autoren um eine stärkere Strukturierung und Stringenz bemüht. Das Buch hat davon nur profitiert. Es wirkt bunter als die üblichen deutschen Schulbücher, auf französische Schüler vermutlich textlastig. Vielleicht werden die Bundesländer die Auseinandersetzung mit der französischen Unterrichtskultur und ihre Rezeption in diesem Geschichtsbuch als so fruchtbar empfinden, dass sie endlich beginnen, sich mit anderen Lernstilen innerhalb der Länder und außerhalb der eigenen Landesgrenze zu befassen. Die Idee zu einem gemeinsamen Geschichtsbuch ist alt. Schon im Jahr 1928 hatten sich deutsche und französische Historiker bei einem internationalen Historikerkongress in Oslo getroffen und waren sich schnell darüber einig, eine Revision der Schulbücher beider Länder zu beginnen. 1935 tagte erstmals eine deutsch-französische Schulbuchkommission in Paris, die mit der Verwirklichung beauftragt worden war. Wie schwierig es schon damals war, die strittigen Punkte zu diskutieren, geschweige denn darüber Einverständnis zu erzielen, zeigt ein Text mit 39 Beschlüssen zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen seit 1789. Das damalige Projekt scheiterte nicht nur am mangelnden Konsens, sondern auch an der Zusammensetzung der deutschen Delegation, die mit einigen Nationalsozialisten durchsetzt war. Immerhin wurden die Beschlüsse veröffentlicht, blieben aber aus politischen Gründen folgenlos. Erst in den 50er Jahren kamen die deutschen und französischen Professoren wieder zusammen und sprachen über die nationalen Schulbücher, die zum Ausgangspunkt für einen regen Austausch zwischen Schülern und Lehrern beider Länder wurden. Die Mühe hat sich gelohnt. In Inhalt und Aufbau entspricht der jetzt vorliegende Band der Tendenz der neueren Geschichtsschreibung, die zunehmend transnationalen Charakter besitzt. An einer Figur wie Karl dem Großen, zu dessen Lebzeiten deutsche und französische Schüler zum letzten Mal nach einem gemeinsamen Geschichtsbuch gelernt haben dürften, weil beide Gebiete vereint waren, lässt sich festmachen, wie sehr der gesamteuropäische Zugang auch Details verändern kann. Wird Karl der Große in Deutschland als Deutscher betrachtet, Charlemagne in Frankreich jedoch als Franzose, stellt das gemeinsame Geschichtsbuch ihn schlicht als Franken dar. Letztlich werden solche grenzüberschreitenden Projekte darüber entscheiden, ob die europäische Integration eines Tages gelingen kann. Nur die Einordnung der nationalen Katastrophen des eigenen Landes in die gesamteuropäische Geschichte wird junge Erwachsene befähigen, aufgrund ihrer historischen Kenntnisse ein eigenes Urteil und vor allem ein individuelles Verhältnis zu ihrer eigenen Vergangenheit zu entwickeln. Und der Streit über die unterschiedlichen Sichtweisen der gemeinsamen Geschichte entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als höchst produktiv, weil er das gesamte Denken und die Kultur umfasst. Zumindest für die Schüler, die mit diesem Buch lernen, wird sich das Geschichtsbild des jeweiligen anderen Landes erheblich verändern. Deutsche Schüler werden mehr über die Kolonialisierung erfahren, während junge Franzosen ein sehr viel differenzierteres Bild von der damaligen DDR während der deutschen Teilung erhalten. Die allzu häufige Verklärung dieser Zeit wird auf diese Weise korrigiert werden. In Anbetracht dessen, dass der Kommunismus insgesamt in Frankreich wegen der Résistance einen positiveren Ruf genießt, scheint mir auch dies eine fruchtbare Perspektive zu sein.
Das war der Blick in die Zeit von der Bildungsexpertin Heike Schmoll über das erste deutsch-französische Geschichtsbuch. Das Manuskript dieses Kommentars können Sie im Internet unter www.swr2.de abrufen oder schriftlich unter folgender Anschrift anfordern: Südwestrundfunk, Kulturelles Wort, Hörfunk in 76522 Baden-Baden, und legen Sie bitte 1,45 € in Briefmarken bei.